Ich kann mir sowas gar nicht merken. Ich bin richtig froh, dass du die Einladung bekommst.
Wen soll man eigentlich wählen? Wenn du noch nach einer Partei suchst, die du am 9. Juni zur Europawahl wählen kannst, dann haben wir was für dich. Volt. Eine Partei, die nicht nur das Schlimmste verhindern, sondern das Beste erreichen will. Ich bin Nela.
Und ich bin Damian.
Und gemeinsam nehmen wir dich heute mit. Damian, du hast Volt gegründet. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, das war so 2017, also ist jetzt schon fast 7 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Und es war so die Zeit, in der der Brexit gerade passiert ist und Trump gewählt wurde. Und wir dachten so, krass, überall werden diese Rechtspopulisten stärker, also auch in Europa mit AfD und Co.
Voll.
Und dann saß ich da halt mit einer Französin und einem Italiener und wir haben gedacht, das geilste Gegenmittel gegen diese ansteigenden Rechtspopulisten wäre einfach, wenn wir eine europäische Partei aufbauen. Und genau, wenn man sich mal so anschaut, die ganzen großen Themen unserer Zeit sind ja eigentlich so, dass sie sich überhaupt nicht mehr für nationale Grenzen interessieren, egal ob das jetzt eine Pandemie ist oder ein Angriffskrieg der Russen oder ja auch die Klimakrise. Und dementsprechend dachten wir so, ist eigentlich cool, wir bauen eine europäische Partei auf, damit Europa insgesamt stärker werden kann.
Mega, das macht mega Sinn. Ich wollte zum Beispiel letztens von Hamburg nach Lissabon und da habe ich halt so gemerkt, ey, das geht nicht ohne zu fliegen. Also es geht, aber ich hätte 40 Stunden gebraucht. Das heißt, bei den großen Krisen wie der Klimakrise müssen wir echt zusammenarbeiten. Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass wir ein europäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz haben. Oder wir müssen dafür sorgen, dass wir echt die Klimakrise bekämpfen, indem wir wirklich alle zusammen anpacken in ganz Europa und das dann auch schaffen, bis 2040 schon klimaneutral zu werden.
Ja, ich verbringe so viel Zeit in Zügen.
Das wäre
richtig, richtig geil, wenn die ein bisschen schneller werden von Stadt zu Stadt. Ja, und ich habe mir auch gedacht, also ich meine zum Beispiel, wenn man sich die übergreifenden Lösungen anschaut, wenn wir aus der Kohle raus wollen bis 2030, ich weiß ja, was ist, was wir hinkriegen wollen, dann geht das nur, wenn wir halt tatsächlich ein europäisches Energienetzwerk aufbauen, was halt ein Smart Grid ist, wo du halt sagst, okay, ist halt billiger, Sonnenstrom im Süden zu produzieren und so. Deswegen, also ja klar, müssen wir auf jeden Fall machen.
Und wir werden unabhängiger. Na, wir sind dann nicht mehr so drauf angewiesen auf irgendwelche billigen Gaslieferungen von sonst woher.
Zum Beispiel Russland.
Wenn wir ein europäisches Energienetzwerk und eine Europabahn hätten, dann könnten wir endlich klimaschädliche Subventionen abbauen. Wie zum Beispiel Kerosin. Das braucht man zum Fliegen.
Also wenn wir über Energie reden, dann muss ich sofort auch an die Ukraine denken. Weil direkt nachdem Putin da auf Kiew losgelaufen ist mit allen seinen Soldaten, hat er eben auch das Energienetz abgekappt.
Total.
Also ich war jetzt neulich in der Ukraine wieder. Und ich finde, wenn man so im Zug zurückfährt und dann so checkt, dass einfach viele in den Regierungen noch nicht kapiert haben, dass das halt ein Riesenthema ist, den Schuss einfach noch nicht gehört haben, dann denke ich mir so, ey, Trump wird jetzt wahrscheinlich vielleicht bald gewählt, was ich wirklich nicht hoffe.
Nee, nicht.
Wir haben irgendwie in Europa so Leute wie Orban, die uns da komplett unterwandern und da ist es einfach super wichtig, dass wir jetzt eine gemeinsame europäische Verteidigung aufbauen, das heißt einfach eine Verteidigungsarmee unter parlamentarischer Kontrolle.
Absolut.
Und ich glaube, was auch super wichtig ist, ist eine gemeinsame Beschaffung. Weil derzeit macht so jede einzelne Nation in Europa ihr eigenes Ding. Wir haben irgendwie 17 verschiedene Panzersysteme, 1000 verschiedene Helme und Munition und so. Es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall das irgendwie zusammenlegen und gemeinsam einkaufen und dann eben eine gute gemeinsame europäische Verteidigung aufbauen.
Und das, was du sagst, führt dann ja eigentlich auch zu einer gemeinsamen europäischen feministischen Außenpolitik. Denn wir wollen eine wertegeleitete Außenpolitik. Und dazu brauchen wir dann natürlich nachher auch eine europäische Außenministerin oder einen europäischen Außenminister. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir wirklich mit einer Stimme sprechen und sind total unabhängig und unsere Stimme wird gehört in der Welt. Dann sind wir richtig stark.
Was ich super krass finde, ist, dass diese Ukrainerinnen ja jetzt eigentlich dafür kämpfen, dass sie halt unsere Werte haben können, europäische Werte leben können und eben nicht unter einer Diktatur leben. Und dann muss man irgendwie auch immer drüber nachdenken, was heißt das eigentlich für uns? Wie gut leben wir eigentlich unsere freiheitlichen Werte?
Ja? Was bedeuten uns eigentlich Menschenleben und Grundwerte tatsächlich, denn es ist ja tatsächlich immer noch so, dass eigentlich jeden Tag Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Das heißt, Seenotrettung ist bei uns total kriminalisiert und wir wollen uns natürlich dafür einsetzen, dass das entkriminalisiert wird. Das widerspricht wirklich unseren gemeinsamen europäischen Werten, die wir ja eigentlich verteidigen wollen, die wir haben.
Ja, ist so ein krass uraltes Recht, dass du, oder eine Pflicht, ehrlich gesagt, dass wenn jemand in Seenot ist auf der hohen See, dass dann jedes Boot in der Umgebung sofort hinfahren kann und
natürlich
da helfen muss. Ja. Und ich finde es so krass, dass wir jetzt diese ganzen Boote, die das versuchen, halt irgendwie tatsächlich einsperren, an die Hafen festlegen und dann halt irgendwie irgendwelche Milizen aus Libyen mit Booten ausstatten, damit sie dann irgendwie Seenotrettung machen. Also es ist ein total verrücktes System.
Super krass, oder? Also da denke ich zum Beispiel an diese ganzen Abkommen, die wir mit vermeintlich sicheren Drittstaaten irgendwie schließen, was echt nicht sein kann, wo ich irgendwie denke, da werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Wir in Europa treten die mit Füßen, wenn wir die Menschen inhaftieren, kann man sagen, in irgendwelchen Lagern an unseren Außengrenzen. Ey, Familie mit Kindern sitzen da. Und ich gucke mir das an und denke, ich kann das nicht ertragen. Ich finde es richtig, richtig furchtbar.
Ich finde sowieso, dass wir krass auf dem Holzweg sind in Europa, was Asyl angeht. Ich war ja jetzt im Dezember, war das vor Weihnachten, bei diesem Asylpakt-Verhandlungen dabei. Ja. Und wir haben da so bescheuerte Sachen in dieses Asylsystem reingeschrieben. Also zum Beispiel, mein Lieblingswort ist eigentlich Fiction of Non-Entry.
Ja,
die Fiktion, dass du nicht auf europäischem Boden bist, damit wir dir nicht die Rechte gestatten
müssen. Obwohl du es bist.
Ja, obwohl du es bist. Ja, also so, hey, du bist da, du bist aber gar nicht da. Ja, also total verrückt. Ja. Oder die Idee, dass man ja eigentlich fast jeden einzelnen Menschen in so Lager in unseren Außengrenzen einsperren darf.
Selbst Kinder, oder?
Selbst also, Kinder, ja. Halt, und ich finde irgendwie echt, also ist auch mein Gefühl so, wir haben doch gelernt, dass Menschenlager eine scheiß Idee sind. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man das als die Idee, die Lösung dafür findet. Ja. Und wenn du hier mit Leuten in Berlin oder in anderen Städten redest, die sagen, das wird auch nichts verändern, es werden genauso viele Leute kommen, nur werden die halt ohne irgendeinen Status herkommen, obwohl sie vielleicht sogar das Recht auf Asyl hätten, einfach um das System zu umgehen. Ja. Also es ist überhaupt, ist eine komplette Fake-Lösung.
Ja.
Und ich glaube, was wir halt eigentlich machen müssten, ist halt zu sagen, okay, wenn du an den Außengrenzen ankommst, dann wirst du schnell verteilt auf die verschiedenen europäischen Länder.
Nach so einem gerechten Schlüssel einfach, ne? Dass einfach jeder Staat sich beteiligt und irgendwie da seiner Pflicht nachkommt, oder?
Auf jeden Fall, das haben wir in Deutschland ja auch gemacht mit dem Königsteiner Schlüssel. Dann schaust du dir halt das BIP an und irgendwie Arbeitslosigkeit und verschiedene Faktoren und wie viele Leute schon irgendwo aufgenommen wurden. Das ist überhaupt super einfach möglich. Ja. Und dann ist halt super wichtig, krass schnelle Verfahren zu haben, dass die Leute halt super schnell wissen, was Phase ist, ob sie bleiben dürfen oder nicht.
Auch da Perspektiven bieten dann eigentlich, ne? Auch ein Menschenrecht, wenn man so will, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was halt super dumm ist, ist, wenn wir einfach Leute super lange in so Lager Asylaufnahmeeinrichtungen irgendwie sitzen lassen ohne eine Entscheidung. Ja.
Nicht nur dumm, sondern auch richtig unmenschlich. Ja. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon über die Werte gesprochen und das einfach widerspricht so jedem Grundwert, den wir irgendwie in Europa haben, also jedem Menschenrecht, das ich kenne, Menschen einzusperren. Das kann echt nicht wahr sein, denke ich immer.
Nee, ich finde es auch vollkommen verrückt. Ja. Und das Krasse ist sogar, es hilft halt auch nicht.
Ja.
Also es wird auch irgendwie die Situation nicht verbessern, sondern es nimmt halt mehr und mehr in Kauf, dass wir Gewalt an unseren Außengrenzen haben.
Total.
Und es wird Leute traumatisieren, die hier ankommen. Und im Endeffekt könnten wir halt ein viel besseres und menschlicheres System einfach aufbauen. Ne?
Und das wollen wir, ne? Also dafür setzen wir uns einfach wirklich ein faires, schnelles, menschliches Asylsystem in der EU.
Genau, wo wir auch verstehen, dass wir alle irgendwie zusammenarbeiten müssen und dass wir nicht die Länder an den Außengrenzen einfach alleine lassen. Was ich auch krass finde, ist, dass die Leute immer denken, okay, wir müssen das halt machen, weil die Rechtspopulisten sonst stärker werden. Ja? Was ich glaube, ist, dass wenn du halt immer mehr so Fotos kriegst und Videos von diesen Außengrenzen mit den Lagern und den Leuten, die da sterben wegen unserer neuen Asylpolitik, dann wird es halt die Rechten noch weiter antreiben.
Total.
Wohingegen, wenn wir die Leute einfach verteilen würden europaweit und wir dann irgendwie dezentral Verfahren haben, dann hast du diese verrückten Bilder nicht und dann fühlen die Leute sich auch nicht so, oh, das ist ja ein Riesenproblem, was wir nicht lösen können. Weil es ist kein Problem, was wir nicht lösen können, sondern es ist einfach eine menschliche Aufgabe, die wir auf jeden Fall hinkriegen können. Ne?
Und die Lösung kann nicht sein, wir sperren Leute ein. Also das ist keine Lösung, das hindert auch keinen Menschen daran zu kommen. Manche denken ja irgendwie, ja, die sehen dann, dass sie hier in Lager gesperrt werden und dann kommen sie gar nicht erst. Und dem ist nicht so. Die Menschen kommen trotzdem, also gerade wo wir jetzt vor der Klimakrise stehen, natürlich kommen die Menschen. Wir werden keinen davon abhalten, sich auf Weg zu machen.
Und was ist denn das auch für eine verrückte Idee, zu sagen so, hey, ich muss es hier so schlimm für die machen, dass es irgendwie das Schlimme, wo sie herkommen, irgendwie matcht. Das ist eine total verrückte Idee.
Richtig unmenschlich,
Diese Rechtspopulisten vermischen irgendwelche Integrationsaufgaben, die wir auf jeden Fall haben, auch irgendwie mehr Geld für Schulen auszugeben, für Sprachkurse und so weiter, dezentrale Unterbringung zu machen. Aber ich finde, deswegen sollte man nicht das Asylrecht in Frage stellen, ganz was so eine krasse Errungenschaft ist aus den Weltkriegen.
Ja, also für mich ist es tatsächlich so, dass du jetzt vor der Entscheidung stehst, indem du wählst. Ne? Du kannst jetzt entscheiden, gehen wir das Problem an, lösen wir das gemeinsam oder sterben halt echt jetzt Leute an unseren Außengrenzen?
Ja, wir haben jetzt so über die Grundrechte geredet, also die Würde des Menschen ist natürlich so das Fundamentalste in der ganzen Geschichte. Ja. Aber ich glaube, es gibt halt auch noch andere Grundrechte, die wir in Europa auf jeden Fall verteidigen müssen.
Ja, die super wichtig sind. Ich meine, Meinungsfreiheit basiert zum Beispiel auf Informationsfreiheit, Pressefreiheit. Und das wiederum setzt natürlich voraus, dass auch JournalistInnen einfach wirklich frei berichten dürfen in Europa. Beispiel dafür sind zum Beispiel die rechtsextremen Demos. Da werden JournalistInnen tatsächlich verfolgt oder ausgeschlossen und sie können nicht frei berichten.
Ja, das ist super scary. Und es ist halt auch so, dass die Rechtsextremen oft auch Anwälte am Start haben, ja, die halt anfangen, Journalisten gezielt zu verklagen. Ja, und deswegen ist es für uns auch super wichtig, dass wir in Europa halt ein europaweites Anti-Slap-Gesetz einführen, also eins, das dafür sorgt, dass man halt diese strategischen Klagen auch abwehren kann.
Genau. Du, Damian, wenn wir darüber sprechen, wie wir Europa wirklich wieder wettbewerbsfähig kriegen, da hast du bestimmt auch richtig coole Ideen, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit nachdenken in Europa, dann muss man halt verschiedene Sachen anschauen. Das eine ist halt, wie kriegen wir irgendwie gute Ideen auf die Straße? Mhm. Wie kriegen wir gute Leute auch hierher und auch genug Leute hierher, die halt Bock haben, was aufzubauen?
Fachkräftemangel.
Ja. Und man braucht natürlich das Geld, um das irgendwie hinzukriegen. Ja? Und es sind so drei Sachen, wo ich glaube, wir auch echt viele gute Ideen haben.
Mhm. Ja? Welche zum Beispiel?
Vielleicht fangen wir mal mit dem Fachkräftemangel an, ne? Weil das irgendwie den Köpfen von vielen Menschen ist. Es ist natürlich so, dass wir Reskilling, Upskilling machen müssen. Ja? Also lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall super wichtig. Viele von uns werden nicht den gleichen Job bis zum Lebensende machen, sondern sich immer wieder umsortieren müssen und das ist auch, glaube ich, sinnvoll. Aber das wird nicht reichen. Ja? Wir brauchen viel mehr Leute, um den Fachkräftemangel oder ich würde fast sagen den Arbeitskräftemangel hier in Europa und in Deutschland zu decken. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt auch jetzt schon so ein paar Sachen ausgedacht. Zum Beispiel die Idee, dass wir einen EU-Talentpool haben.
Das klingt cool. Was ist das?
Das ist ein, wenn du so willst, ein Arbeitskräfte-Tinder. Swipe left, swipe right. Wo du sozusagen europäische Stellenangebote mit Arbeitskräften aus der ganzen Welt matcht. Also, oder um es andersrum zu sagen, wenn du sagst, ich habe Bock in der EU zu arbeiten, aber ich weiß ja nicht ganz genau wo und als was, dann kannst du halt einfach da drauf gehen. Es wäre dann so eine Online-Page, wo du drauf gehst und einfach sagst, okay, hier ist, was ich kann, was ich schon gelernt habe, was ich schon gemacht habe. Und dann matcht dich der Algorithmus halt mit europäischen Stellenausschreibungen.
Das heißt, die Hürde für die Leute, die kommen wollen, ist erstmal viel geringer, aber auch für die Unternehmen hier ist es viel, viel einfacher, Leute zu finden, die passen, oder?
Genau.
Das wäre mega gut.
Ja, es wäre super geil. Es wäre halt sozusagen wirklich so eine Make-it-in-Europe-Plattform.
Ja, voll cool.
Geil.
Ja, aber noch besser wäre es eigentlich, wenn wir es auch innerhalb der EU hätten. Also wenn ich hier in Hamburg einen Job suche und die mir auch Jobs, weiß nicht, in Amsterdam, in Stockholm oder so vorschlagen, das heißt eine europäische Arbeitsagentur, wo wirklich wir den europäischen Arbeitsmarkt öffnen, das wäre doch richtig cool, oder?
Auch super klar ist, dass wenn wir diese Transformation hinkriegen wollen in die digitale und grüne Wirtschaft, dann müssen wir halt auch neue Ideen auf jeden Fall krass fördern. Ja. Und das heißt, wir wollen ja auch so einen One-Stop-Shop, sodass du halt sagen kannst, egal wo in Europa du ein Unternehmen gründen möchtest, du kannst da hingehen und sagen, ich habe jetzt Bock drauf, hier ein Unternehmen zu gründen und dann helfen die dir auch, dein Unternehmen zu skalieren über alle europäischen Grenzen hinweg. Ja, dass du halt einfach in der Lage bist, schnell gute Ideen zu skalieren, da Geld für zu finden und einfach loszulegen.
Am 9. Juni treten wir dafür an, dass diese Ideen für Europa, bei die wir gerade gesprochen haben, Wirklichkeit werden.
Und deswegen kämpfen wir seit 2019 schon im Europaparlament dafür, dass diese Ideen Wirklichkeit werden. Das braucht aber auch eine reformierte EU. Wir brauchen dringend richtige europäische Wahlen, die eine europäische Regierung bestimmen, die dann eben nicht durch irgendwelche nationalen Vetos aufgehalten werden kann, sodass wir dann über nationale Interessen hinweg gemeinsam europäische Lösungen finden können.
Wir verdanken Europa Frieden, Stabilität und Wohlstand. Jetzt ist es Zeit, wieder mutig zu sein und für ein starkes, klimaneutrales, innovatives und gerechtes Europa zu stimmen.